Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jess Hennig ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Pocket. Und wir sprechen über die nächste Neobank-Hoffnung aus Deutschland. Das Unternehmen richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Cavalry Ventures ist eingestiegen und auch Vorwerk Ventures. Dazu gibt es eine ganze Reihe an wirklich spannenden Business Angels. Warum das Ganze so eine coole Idee ist, das erfahrt ihr gleich von Jess. Ich wollte nochmal kurz hinweisen, bevor wir loslegen, auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Lukas Biedermann. Er ist der Co-Founder und CCO von SpareTech. Das Unternehmen ist wirklich sehr spannend. Das seht ihr alleine schon daran, dass es bereits zweimal diskutiert wurde von unseren täglichen Investoren, die das auch super spannend fanden. Da gab es gerade eine 5-Millionen-Runde von wirklich dem Who is Who der deutschen Business Angels und auch von Headline, also ehemals bekannt als eVentures. Und das Unternehmen fokussiert sich auf die Ersatzteillageroptimierung von Großunternehmen, von produzierenden Unternehmen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Wirklich ein sehr spannender Ansatz und ich finde auch sehr, sehr überzeugende Gründer. Von daher, es lohnt sich auch da nochmal reinzuhören. Das Unternehmen wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Ich bin sicher, wir haben von denen nicht zum letzten Mal gehört. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Interview mit Jess Hennig von Pocket. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Inspiriert eure KundInnen und KollegInnen mit euren individuellen Leuchtlogos und Mooswänden. Signs ermöglicht einen intuitiven Online-Konfigurationsprozess in wenigen Schritten. Ob Neon, Leuchtbuchstaben oder Logos aus Moos, schaut auf signs.de. Gutscheincode 20%, Startup Insider 20.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Jess Hennig, Co-Founder und CEO von Pocket.
Also ich freue mich sehr, Jess Hennig ist hier, Co-Founder und CEO von Pocket. Hallo Jess.
Hi Jan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und ja, aus doppelter Hinsicht herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Runde abgeschlossen, über die sprechen wir gleich, aber ihr habt auch gerade einen Award gewonnen, ne?
Genau, ja, vielen Dank für die Runde und wir sind tatsächlich in dieser Woche auch noch zum Fintech Newcomer des Jahres gewählt worden, über einen Publikumspreis oder ein Publikumsvoting und das freut uns natürlich sehr.
Jetzt musst du uns mal durchführen, das ist ja vielleicht ein super Einstieg. Wie wird man denn Newcomer des Jahres? Was hat man denn da alles richtig gemacht?
Oh, wie man das wird. Eine nette Jury aus Fintech- und Bankenexperten haben uns nominiert. Wie sind wir da hingekommen? Ich glaube, mit unserem Ansatz als erste deutsche Gen Z Neobank haben wir natürlich ein sehr emotionales Thema, womit sich sehr viele Leute sehr gut identifizieren können und wo wir natürlich dann auch ein ziemlich eindeutiges Problem lösen. Und ich glaube, das und dann vielleicht auch unser lautes Auftreten, zum Beispiel auf TikTok, hat dann dazu geführt, dass wir den Preis gewonnen haben.
Und wenn du sagst, emotionales Thema, was ist das genau? Also warum ist das emotionaler als zum Beispiel die Commerzbank?
Dann fange ich mal ein bisschen früher an. Warum haben wir Pocket eigentlich gegründet? Die Generation Z, im Speziellen ziehen wir auf die 16- bis 25-Jährigen. Ist logischerweise die digitalste Generation, aber eben auch die Generation, die mit Ingame-Käufen, zum Beispiel bei Fortnite und FIFA, mit Abo-Modellen bei Netflix und Spotify, aber eben auch mit täglichen E-Commerce-Transaktionen aufgewachsen ist. Die große Herausforderung, die wir hier im deutschen Markt sehen und eben auch lösen möchten, dass die alteingesessenen Banken mit ihrem Bankkonto nach wie vor ihre Girokarte ausgeben oder auch bekannt als EC-Karte. Mhm. Und damit kann man eben nicht selbstständig online bezahlen. Und der Zugang zu PayPal und Klarna ist eben erst ab 18 Jahren möglich. Das heißt, diese digitale Zielgruppe hat letztendlich kaum eine Möglichkeit, selbstständig online zu bezahlen und damit ihre eigenen digitalen Hobbys und Bedürfnisse zu lösen. Und genau da setzen wir an mit Pocket.
Aber gerade bei den 16-Jährigen bis 18-Jährigen kann ich mir vorstellen, das ist von den Eltern vielleicht auch so gewünscht, oder?
Ja, das ist, weiß ich gar nicht. Also in den Umfragen, die wir mit den Eltern gemacht haben, wurde das Problem, wie ich es eben beschrieben habe, doch relativ eindeutig unterstrichen. Und Eltern wünschen sich auf jeden Fall eine Zahlungslösung, damit eben die Kids in genau dem genannten Alter anfangen, selbstständig ihre Zahlung zu tätigen. Mhm. Weil ad hoc mit dem 18. Geburtstag lernt man es dann irgendwie nicht. Und ich glaube, da bieten wir auch mit der Übersicht für die Eltern und einer Debitcard, die eben auf Guthabenbasis funktioniert, ein sehr gutes Produkt.
Ja, N26 hat ja auch so angefangen, also noch früher natürlich, da ging es wirklich um Kinder, ne? Aber die haben ja auch eine Debitkarte rausgebracht für Menschen, die sich im Prinzip per Gesetz noch keine Debitkarte haben durften. und haben dann aber gepivotet. Wo siehst du euch denn hin entwickeln? Also vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, wo ihr heute steht, auch vielleicht mal so ein bisschen Teamstruktur und so weiter. Das war ja, wir reden ja vor dem Hintergrund einer, ich weiß gar nicht, Pre-Seed oder Seed-Runde, ich weiß gar nicht, wie ihr sie genannt habt. Aber ihr seid auf jeden Fall noch ganz frisch, ne? So kann man sagen.
Genau. Ist eine Seed-Runde. Genau, Papaya, weil du ansprichst von N26, genauso haben sie gestartet, schon einige Jahre her. Damals war vielleicht Timing Thema, vielleicht waren damals die Online-Zahlungen in der Zielgruppe noch nicht ganz so ausgeprägt wie heutzutage. Und was wir machen, genau, es ist eine dedizierte iOS- und Android-App, eben mit einer, ich sag mal, Neobanking-Experience für die Generation Z. Das heißt, alles vielleicht so ein bisschen anders, als man gewöhnliche Banking-Apps kennt, mit einer virtuellen und eben physischen Debit-Mastercard. Virtuell, das heißt, du siehst deine Kartendetails direkt in der App, dass du quasi letztendlich gar keine physische Karte brauchst, aber jeder, der eben eine physische Karte haben möchte, kann sich dann bei uns zwischen einer normalen Plastik-Mastercard und eben auch einer Holz-Mastercard auswählen. Und was bei uns auch besonders ist, dass wir Eltern bei unter 18-jährigen Gen Zs eben einen Zugang über unsere Web-App anbieten, wo die Eltern dann die Übersicht, Kontrolle und eben auch weitere Features nutzen können, um zum Beispiel regelmäßig das Taschengeld digital zu überweisen und eben dann den Kindern dabei zu helfen, die ersten selbstständigen Schritte im Online-Payment-Bereich zu tätigen.
Mir finde ich super. Und, ja, achso, Entschuldigung.
Sorry, genau. Ich wollte nur ganz kurz zur Teamstruktur eingehen. Wir sind 11 Leute. Wir sind 4 Gründer. Haben alles in-house gebaut, was, glaube ich, auch erwähnenswert und toll ist. Und das erzähle ich auch sehr gerne und mit viel Stolz, weil so eine Infrastruktur aufzubauen, um eben solche Möglichkeiten anzubieten, ist nicht komplett trivial. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, neben der ganzen IT, dass Regulatorik und Compliance gerade in unserem Bereich natürlich auch ein Brett ist, das man bohren muss. Und genau, haben wir hinbekommen, sind jetzt seit knapp 6 Monaten live und ja, läuft super an.
Und wenn du sagst Infrastruktur, wahrscheinlich BaFin-Lizenz ist wahrscheinlich ein Thema, das ihr aber über die Solaris Bank oder so abbildet, ne?
Genau, wir haben auch einen Bankpartner, das ist PPS, kommen aus UK, genau, sitzen seit letztem Jahr dann eben auch in Belgien. Und PPS ist keine Vollbank, sondern PPS, so das relativ technisch, ist ein sogenannter E-Geldagent. Das heißt, sie können Zahlungsdienste anbieten, aber eben keine weiteren Vollbankprodukte wie Investmentprodukte oder Kreditprodukte. Und über die PPS sind wir ein sogenannter E-Geldagent, eben von der BaFin abgenommen und können quasi in unserem Setup sogenanntes EU-Passporting machen und gemeinsam mit PPS ad hoc auch in weitere europäische Märkte gehen.
Und sag mal, das jetzt, weil wir gerade über N26 gesprochen haben, warum ist das jetzt für N26 nicht nur ein Feature, was ihr da baut? Weil, also jetzt zieht ihr auf eine Zielgruppe, ich glaube, der Spezialfall sind die unter 18-Jährigen, weil 25-Jährige fühlen sich wahrscheinlich bei N26 auch wohl, oder?
Absolut, absolut. Warum haben wir quasi die Zielgruppe auf bis zu 25-Jährige erweitert. Das kam letztendlich so ein bisschen organisch. Das sehen wir momentan in unseren Kohorten relativ gut, dass wir ziemlich starken Zuwachs haben in dem Bereich 18 bis 22, was uns natürlich sehr erfreut und dann auch in unserer Strategie ganz gut reinpasst, wenn man eben über die Kundenbindung oder die sogenannte Retention-Strategie spricht. Warum gehen solche User nicht zu N26? Gute Frage, das müssten wir vielleicht auch nochmal rausfinden. Aber ich glaube einfach, so wie wir eben uns über TikTok platzieren und eben auch kommunizieren, relativ problembeschreibend auf TikTok, wo wir relativ eindeutig erklären, wie man mit Pocket eben tägliche Zahlungsprobleme lösen kann. Ich glaube, damit holen wir eben sehr, sehr viele Gen Zs ab, die insbesondere solche Probleme im Gaming, im E-Sports oder in der Sharing Economy haben. Das sind so zwei Bereiche, wo Pocket-Karten momentan sehr, sehr häufig genutzt werden.
Und kann man 16- bis 25-Jährige, kann man die quasi mit einer gemeinschaftlichen Message adressieren? Weil ich hätte jetzt gesagt, jemand, der 16 ist und jemand, der 25 ist, die unterscheiden sich vom Typ her dann doch noch relativ krass, oder?
Genau, mit solchen Thesen sind wir gestartet. Warum adressieren wir zum Beispiel keine 12-Jährigen? Weil, wie du sagst, die Experience für einen 12-Jährigen muss natürlich ganz anders aussehen als für einen 16-, 18-Jährigen. Was wir aber jetzt eben festgestellt haben, sowohl in der Testphase als auch jetzt mit unseren Kunden, dass das Ausgabeverhalten zwischen 16- und 20-Jährigen gar nicht so unterschiedlich ist. Also die Top 5 Merchants sind genau die gleichen beim 16-Jährigen wie auch bei dem 20-Jährigen. Natürlich ist das Volumen beim 16-Jährigen ein bisschen weniger. Aber ansonsten unterscheiden sich da eigentlich wenig. Und wie eben bereits beschrieben, sind solche Merchants dann besonders in dem Bereich E-Sports eben die Sharing Economy. Und auch wie die 16- oder 20-Jährigen sich in der App bewegen und was sie anklicken, das ist auch relativ gleich. Und ich glaube, wir lösen hier oder wir adressieren hier eher so ein Kulturding, Gaming, Sharing Economy, schnelle Transaktion und schauen gar nicht so sehr aufs Alter.
Aber apropos Alter, du bist ja selbst 33, glaube ich, ne?
Genau, ich bin 33.
Ja, genau. Jetzt bist du also auch nicht mehr Teil dieser Bewegung, dieser Altersgruppe. Wie sehr staunt man denn manchmal vielleicht, wenn man sich diese Altersgruppe anguckt? Oder wie sehr fühlst du dich denn da fremd? Also, weil ich kann mir ja vorstellen, ja genau, ne? Erzähl mal.
Ja, voll. Also ich bin 33, aber ich glaube, vom Kopf her bin ich ein bisschen jünger unterwegs. Also ich bin sehr, sehr gerne zum Beispiel auch immer noch im Gaming-Bereich unterwegs. Oder ich liebe auch TikTok, bin aber, wie du sagst, eben kein authentischer Gen Z. Was haben wir gelernt über die Zeit jetzt eben am Markt? Gen Zs sind impatient ohne Ende, total ungeduldig. Heißt, wir kriegen regelmäßig Anfragen, hey, ich habe eine Überweisung auf Pocket getätigt mit meinem Sparkassenkonto oder meine Mutter ist immer noch nicht da. Und wenn wir dann fragen, wann hast du die Zahlung ausgeführt? Ja, vor 5 Minuten. Im Onboarding-Flow haben wir extrem gesehen, wie die Gen Zs sich da durchklicken. Text werden absolut gar nicht gelesen. Es wird eigentlich sofort der Button geklickt, der am präsentesten ist. Und wenn man sich dann wirklich das Zahlungsverhalten auch nochmal anschaut, es ist Wahnsinn, wie viel Transaktionen so ein 16-Jähriger im Schnitt macht. Also wir haben Heavy-User, die machen am Wochenende teilweise bis zu 50 Transaktionen, also Zahlungsvorgänge, indem sie dann ihre Games oder in ihrer App für 10, 20, 30 Cent irgendwas boosten. Und ich glaube, da müssen sich auch Banken darauf einstellen, dass man da eben eine Experience liefern muss, die sich dann eben in das Leben von so einem Gen Z mit einbinden kann, ja.
Und wie ist das mit eurem Geschäftsmodell dann? Weil ich kann mir ja vorstellen, also zumindest in der Vergangenheit war das so, dass Banken nach Transaktionen bezahlt werden, nach der Menge der Transaktionen. Das ist aber jetzt wahrscheinlich bei solchen Modellen, so Micropayments, fast gar nicht möglich, oder?
Genau, es gibt eigentlich klassisch 3 Strategien, wie so eine Neobank Geld verdienen kann. Eben über Subskription, also ein klassisches Abo-Modell. Die zweite Möglichkeit ist, wie du eben beschrieben hast, die Interchange-Fee, wo du quasi über jede Zahlung Geld bekommst. Und die dritte Möglichkeit ist eben B2B-Kooperation, was momentan ja auch viele Neobanken machen über so ein Marktmodell in der App. Wir tasten uns momentan so ein bisschen vor und schauen, was für uns der beste Weg ist. Wie du richtig sagst, der zweite Weg über Transaktionsvolumen ist für uns natürlich wesentlich herausfordernder als für andere Banken. Aber da gibt es sicherlich auch speziell für diese oder in dieser Zielgruppe noch ganz neue Möglichkeiten, dann auch eine Monetarisierungsstrategie zu definieren.
Und apropos neue Möglichkeiten, du hast ja jetzt eben ein paar Mal TikTok schon angesprochen. Ich kenne jetzt euren Kanal nicht, aber ich habe hier von anderen Leuten schon gehört, TikTok ist ein super Akquisitionskanal, ne, wo man relativ günstig eigentlich an Kunden rankommt. Ist das bei euch auch so?
Ja, definitiv. Kann ich momentan unterstreichen. Bei TikTok, ich fange erstmal vielleicht mit den Herausforderungen an, bevor ich es beschreibe. Die Herausforderung ist natürlich, dass solche Plattformen relativ unberechenbar sind, wenn es um den Algorithmus geht. Also was heute funktioniert, muss morgen nicht mehr klappen. Bis jetzt sind wir einigermaßen gesegnet von TikTok, was super ist. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie in den ersten 3 Monaten nach Marktstart schon zur größten europäischen Neobank auf TikTok geworden, nach Followern. Und am Anfang haben wir, oder nach wie vor machen wir, super Akquise über den Kanal. Es ist wirklich Wahnsinn, was man bei TikTok momentan erreichen kann, auch als Bank mit so einem erklärungsbedürftigen Produkt, dass wir teilweise wirklich ein CAC unterm Euro geschafft haben. Und das beim Bankprodukt ist Wahnsinn. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, muss man mal abwarten, weil TikTok da relativ streng ist, was auch so Product Placements und eben so Company Accounts sind. Aber momentan läuft für uns TikTok einfach überragend.
Und jetzt mal apropos Entwicklung, also vielleicht mal unabhängig von TikTok, wo entwickelt ihr euch denn hin? Was würdest du denn sagen? Was sind denn so ideale Pfade, die ihr jetzt gerade einschlagt?
Also unsere Vision ist ganz klar, dass wir die europäische Gen Zs enablen wollen, einfach finanziell selbstständig zu werden. Das heißt, wir schauen jetzt gar nicht so sehr auf Märkte, sondern wir schauen wirklich auf eine Kundengruppe, die Gen Zs. Und da ist es uns eben zukünftig auch egal, ob der Gen Z nun in Holland lebt, in Deutschland lebt oder in Österreich lebt. Wir wollen einfach die Lösung in Europa sein für Gen Zs, wenn es eben darum geht, ihre eigenen digitalen Hobbys und Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt auch mit der Seed-Runde natürlich verstärkt schauen, wie machen wir es möglich, eben Gen Zs über Ländergrenzen hinweg mit unserem Service irgendwie abzuholen und Mehrwerte zu bieten. Gleichzeitig fangen wir jetzt eben auch an, unsere Feature-Roadmap abzuarbeiten. Ich glaube, momentan mit Konto und Karte läuft alles super, ist für mich aber irgendwie ein hygienisches Produkt, weil Banking am Ende ist eine Commodity, es kann gefühlt jeder. Und jetzt ist es eben an der Zeit für uns, zu zeigen, was Gen Z Neobanking eigentlich heißt.
Aber holen wir es da nochmal ab oder führen wir es nochmal durch. Was sind so die nächsten wichtigen Features für euch?
Wir gucken uns vor allen Dingen zwei Trends sehr stark an. Einmal Social Commerce, das heißt, jeder kennt das Buzzword oder den Trend Social Commerce. Heißt, E-Commerce wandert mehr auf die sozialen Kanäle. Die Gen Zs vertrauen ihrem Lieblingscreator oder Lieblingsinfluencer mehr als dem Lehrer oder ihren Eltern. Und das heißt auch, das Einkaufsverhalten wird sich natürlich stark ändern. Das heißt, wir arbeiten gerade an Lösungen, wie Gen Zs noch einfacher und noch sicherer und vielleicht auch noch transparenter über Social-Media-Kanäle einkaufen können. Gleichzeitig glauben wir auch, dass die Gen Zs es gewohnt sind, Teile ihres Lebens zu teilen, die vielleicht wir oder ich nicht teilen würde. Das kennt man ja relativ klassisch über Instagram oder auch dann TikTok. Und wir glauben eben auch, dass Banking sich auch so entwickeln muss, dass man eben mehr sieht als einfach nur die IBAN von seinem besten Freund, seiner besten Freundin. Und wir wollen eben auch Transaktionslisten teil- und sharebar machen, sodass man sich dort auch inspirieren lassen kann. Das ist das ganze Thema Social Commerce. Das zweite Thema ist für uns eben E-Sports und Gaming. Da sehen wir sehr, sehr viele Probleme, die gelöst werden müssen. Die neue PlayStation 5 zum Beispiel gibt es ohne CD-ROM-Laufwerk. Das heißt, unter 18-Jährige müssen sich die Spiele im Internet kaufen und runterladen. Da gibt es logischerweise noch nicht die einfachen Zahlungsvorgänge für unter 18-Jährige. Und dann sehen wir eben auch noch dieses die Entwicklung im In-Game-Purchase-Bereich, wo man eben seinen eigenen Charakter in Spielen wie bei Fortnite oder Minecraft boosten muss. Und auch da muss es bessere und schnellere Möglichkeiten geben, die Gen Zs zu befähigen, dort eben teilhaben zu können und zahlen zu können am Ende.
Das klingt so, als baut ihr auch ziemlich stark auf das Thema Marke. Ne? Ich glaube, da gehört ja wahrscheinlich viel Vertrauen dazu, ne? Dass man irgendwie so anders wahrgenommen wird. Und das klang gerade so durch, dass ihr auch vielleicht Community als ein Thema seht und vielleicht sogar auch Medien, ne? Dass ihr vielleicht sogar ein eigener Medienkanal werdet.
Genau, da hast du schon viel, viel angesprochen. Cool. Genau, wir glauben einfach, dass ein Bankprodukt oder eine Neobank am Anfang vor allen Dingen viel ins Branding und in die Community investieren muss. Du kannst noch und nöcher irgendwie erzählen, wie sicher und wie toll du bist und dass du irgendwie alles mit doppelter Absicherung gebaut hast. Letztendlich musst du aber das beweisen und am besten kann das eben die Community beweisen, die über dich spricht. Heißt, wenn andere Leute über dich sprechen, wird es einfach wesentlich authentischer wahrgenommen. Und deswegen investieren wir momentan sehr, sehr viel in den Aufbau unserer Community. Vor allen Dingen über TikTok zukünftig, aber auch über YouTube Shorts, über Twitch und auch über Discord. Weil das eben Medien sind, wo wir sehr gut Communities aufbauen können, wo unsere Zielgruppe eben ist und wo meiner Meinung nach noch viel zu wenig gemacht wird von Finanzdienstleistern. Und wie du sagst, da wollen wir uns dann eben auch vielleicht ein bisschen mit edukativem Hintergrund positionieren, um da eben zu wachsen.
Dann sag doch nochmal vielleicht nochmal einen Satz zu der Finanzierungsrunde. Also 4 Millionen habt ihr eingesammelt. Wie weit kommt ihr damit? Und vielleicht auch nochmal zu den Investoren. Also Capital Ventures kennen wir ja hier im Podcast sehr, sehr gut. Der Martin Janicki ist ja hier dauernd zu Gast. Vorwerk Ventures ist noch eingestiegen. Die kann ich jetzt nicht ganz so einordnen in dem Kontext. Die sehe ich eigentlich bislang eher in anderen Regionen unterwegs. Vielleicht kannst du mal erklären, warum ich für die beiden entschieden habt.
Ja, sehr gerne. Genau, es ist eine 4 Millionen Euro Seed-Runde. Wie lange reicht das Geld? Es kommt drauf an. Es können durchaus 2 Jahre sein, es kann durchaus weniger sein. Schauen wir mal. Cavalry ist als Lead-Investor eingestiegen. Genau, Martin kennst du gut. Martin ist auch derjenige, der sich sehr, sehr doll und stark um uns bemüht hat.
Ach ja.
Echt ganz, ganz toller Typ und ganz, ganz toller VC. für den wir uns eigentlich sofort entschieden haben, auch als wir mehrere Termsheets auf dem Tisch hatten, aber da hat einfach das Bauchgefühl für gestimmt und ich glaube, über Cavalry muss man auch nicht zu viel sagen. Die machen, glaube ich, einen richtig guten Job. Vorwerk Ventures, genau, Peter Schmitz von Vorwerk, falls du zuhörst, dann mach mal kurz ein bisschen leiser, war am Anfang sicherlich auch nicht Top-Tier-A VC. Als wir dann aber die ersten Gespräche mit Peter und seinem Team hatten, haben wir ein extrem gutes Bauchgefühl bekommen, weil das ein absolut solider Fonds ist, der, wenn man sich das Portfolio anschaut, mehreren B2C-Unternehmen dabei geholfen hat, eben zu skalieren und auch zu expandieren in andere europäische Märkte. Und als wir uns dann so ein bisschen umgehört haben im Portfolio von Vorwerk Ventures, wie die anderen Gründer so mit dem Fonds klarkommen, gab es wirklich 100% nur gutes Feedback und jeder hat wirklich von Vorwerk geschwärmt. Gleichzeitig hat Vorwerk Ventures noch einen riesen Vorteil. Zur der Vorwerk-Gruppe gehört noch eine Bank, die AKF-Bank, über die wir zukünftig natürlich noch weitere Mehrwerte bieten können. Und so hat sich dann eben insgesamt dieses Konzept dann zusammengestellt. Oder diese Konstellation. Mhm. Ja.
Und ich habe in eurem Cap-Table gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an, wenn ich es richtig interpretiere, noch Business Angels, ne? Vielleicht magst du da nochmal den einen oder anderen hervorheben. Also, und ich habe auch den Next Commerce Accelerator bei euch entdeckt. Seid ihr daraus hervorgegangen oder wie war die Geschichte dazu?
Okay, dann fange ich ein bisschen früher an. Wir haben die Pocket GmbH im Jahr 2020 gegründet und quasi an dem Tag, als wir unsere Jobs gekündigt haben, ging die Corona-Krise los. Okay. Und die Business Angels, die wir dann damals schon, mit denen wir schon in tieferen Gesprächen waren, waren dann auch so ein bisschen skeptisch, wie sich das jetzt mit Corona weiterentwickelt. Naja, dann haben wir angefangen, ein Pocket zu bauen, hatten dann auch ein Commitment von den Business Angels bekommen. Insgesamt sind das 9 Business Angels, die sind 7 Business Angels, die eben auch an Bord geblieben sind. Und dann ging die Zeit weiter. Wir haben angefangen, unser Produkt zu bauen mit unserem ersten Bankpartner, der Wirecard. Dann gab es da quasi die nächste Baustelle. Neben der Corona-Situation kam dann eben noch die Wirecard-Problematik. Und dann waren wir an einem Punkt, wo wir uns irgendwie gefragt haben, so irgendwie gründen ist ein Rollercoaster, aber momentan geht es wirklich nur nach unten, obwohl wir ein Investment haben. Wie machen wir jetzt am besten weiter? Und haben uns dann eben entschieden, in den Next Commerce Accelerator zu gehen, um einfach erstmal ein Dach über dem Kopf zu haben und zweitens einfach irgendwie erfahrene Mentoren an der Seite, die uns irgendwie so ein bisschen die Hand reichen und uns durch diese wirklich schwierige Zeit damals helfen. Und deswegen ist der NCA mit dabei. Genau. Business Angels, alle toll. Alle, glaube ich, erwähnenswert. Hervorheben würde ich vielleicht den Nikolaus von der Degen, den vielleicht der eine oder andere kennt, Geschäftsführer von Kreditreform, der unter anderem auch bei deine Studienfinanzierung investiert hat, und den Arndt Groth. Arndt Groth hat mehrere große Marketingagenturen hier in Hamburg als Geschäftsführer begleitet und ist auch aktiver Business Angels in verschiedenen Industrien, der jetzt auch bei uns mit dem Board sitzt. Und ja, wir sind natürlich sehr happy mit allen Angels.
Cool. Ja, das Tolle beim Rollercoaster ist ja, wenn es lange runtergeht, das ist ja eigentlich nur Schwung holen, ne? Dann geht es ja danach, geht es ja richtig
schön. Ich hätte dich früher kennenlernen müssen.
Cool. Du, dann sind wir von meiner Seite aus erstmal durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Aus meiner Sicht? Nee. Nee, ging schnell. Ich glaube, wir haben alle spannenden und relevanten Themen über Pocket angesprochen, ja.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Ja, jetzt, wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Da stellen unsere Gäste immer noch ihre Lieblingstools vor. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Sehr gerne. Ich habe Amplitude mitgebracht. Einigen sicherlich ein Begriff, gerade für die Product Nerds unter euch. Amplitude hat uns jetzt in den ersten 6 Monaten extrem dabei geholfen, App Engagement zu tracken. Das heißt, wirklich User Behavior zu sehen und aus diesen Daten dann sehr einfach Kohorten zu bilden, um diese dann wirklich relativ tief eben analysieren zu können. Das Schöne bei Amplitude ist, man braucht fast gar keine Entwicklerskills, weil das Tool so intuitiv ist, dass man wirklich per Drag and Drop die verschiedensten Konstellation sich selbst zusammenbauen kann. Und ich würde jedem Product Nerd empfehlen, sich Amplitude mal anzuschauen, wenn man wirklich verstehen möchte, was eben in der App passiert.
Dann vielleicht dazu noch die Frage, was sind denn so KPIs, die ihr euch gerade anguckt?
Das sind die verschiedensten. Natürlich Assets under Management, also wie viele Einlagen gibt es auf den Pocket-Konten. Das ist so eine übergeordnete Metric, die immer ganz spannend ist. Aber dann gucken wir uns natürlich auch an Numbers of Transaction im Average, also wie viele Transaktionen macht denn so ein Gen Z, wie entwickelt sich das. Dann gucken wir uns die Top Merchants jede Woche an, das heißt, in welchen Shops oder Stores wird am meisten mit der Pocket-Karte ausgegeben. Das werden wir jetzt sicherlich nicht mehr wöchentlich machen, weil es jetzt natürlich relativ eindeutig ist und auch relativ stabil ist. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch Average Age und verschiedene demografische KPIs an. Ich glaube, wenn ich jetzt alle aufzähle, dann wird es langweilig.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Yes, es war super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr spannender Rollercoaster, wie haben wir gerade schon festgestellt. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch News gibt, größere News, dann sag gerne Bescheid, dann machen wir eine Fortsetzung, ja?
Sehr, sehr gerne, Jan. Vielen Dank für deine Zeit und schönes Wochenende.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's für heute. Das war Jess Hennig, der Co-Founder und CEO von Pocket. Ich fand's super interessant. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, teilt das gerne. Wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin, die diesen Podcast hören, die ihn weiterempfehlen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu lernen. Wir sehen das Ganze ja quasi als eine Art Weiterbildungsprojekt. Von daher vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen. Und darüber hinaus, vielen Dank fürs Morgen wieder einschalten. Morgen früh geht es hier weiter mit den Nachrichten. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis abschließend. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir fragen ja zurzeit jeden unserer Gäste am Ende nochmal nach ihrem Lieblingstool, nach ihren Geheimtipps, mit welchen Software-Tools sie jeden Tag arbeiten. Und da haben wir jetzt mal als Experiment am letzten Samstag einen Zusammenschnitt gemacht von insgesamt, ich glaube, 10 oder 12 Gästen. Da haben wir also quasi 10 oder 12 Lieblingstools am Stück vorgestellt. Geht, glaube ich, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn euch das interessiert, dann einfach mal zurückscrollen in eurem Feed zum Samstag. Da, wie gesagt, gab es eine Sondersendung, haben wir schon tolles Feedback für bekommen. Von daher, vielleicht ist das ja auch für euch interessant. So, damit genug für heute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Wir möchten uns gerne bei unseren Partnern der heutigen Sendung bedanken. Ihre Unterstützung hilft uns, unseren täglichen Podcast weiterhin kostenlos anzubieten. Alle relevanten Links und Angebote unserer Podcast-Partner findest du immer in unseren Shownotes. Außerdem gibt es auf unserer Website eine Übersicht aller Unterstützer dieses Podcasts mit vielen attraktiven Angeboten für unsere Hörerinnen und Hörer. Einfach mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de/partner.